guten Abend aus dem Gleisdreieckpark, das Radio 1, der polnische Abend. Wir feiern heute wieder die polnische Kultur und Musik. Und ich darf begrüßen die Emilia Smiechowski. Das ist eine polnischstammige Autorin. Die hat jetzt gerade ihr erstes Buch herausgebracht, und zwar Wir Strebermigranten. Einen großen Applaus bitte für die Emilia. Sie liest jetzt das erste Kapitel aus ihrem Buch, das am 24. Juli erschienen ist. Stimmt das? 24. Juli?
Stimmt, ja.
Und danach quatschen wir noch ein bisschen. Also viel Freude dabei.
Hallo. Ich muss eigentlich gar nicht viel sagen, weil ich fange einfach von vorne an. Und Sie kommen schon rein, denke ich. Ich weiß, das kann nicht stimmen, aber in meiner Erinnerung ist es so. Es ist ein Stummfilm, ein Tag voller Schweigen. Niemand spricht, es gibt keinen Kartoffelsalat, kein Bier, keine Würstchen, keine Aufbruchsstimmung. Wir ziehen den Umzug durch, als wäre er ein Punkt auf der Tagesordnung. 6 Kilometer innerhalb Berlins. Check. Vom Rentnerparadies, in dem der Place to be eine Dönerbude ist, in ein Viertel mit Bioläden und Dreck auf der Straße und einer Brücke, von der man sich stürzen kann, theoretisch. Das jedenfalls dachte ich, als ich sie bei der Besichtigung sah. Dann musste ich laut lachen. Als ob. Es ist ein Samstag im Mai, als ich mein Jugendzimmer ausräume und abhaue aus unserem privilegierten Leben. 2000, das Millenniumsjahr. Und für mich ist tatsächlich eine Welt untergegangen. Ich bin 16, fast 17 Jahre alt. Meine Familie, meine Eltern und meine 2 Schwestern hat sich für diesen Tag etwas vorgenommen. Ich weiß nicht mehr was. Vielleicht sind sie ins Kino oder schwimmen gegangen. In Ausnahmefällen dürfen wir danach bei McDonald's essen. Happy Meal, aber keine Cola. Das Haus ist also leer. Ich packe zusammen, was ich eigentlich hinter mir lassen will. Das rote Bett mit diesen merkwürdigen Kreismustern drauf. Den Schreibtisch, der mein halbes Zimmer einnimmt. Dazu ein paar Kisten. Und als dann endlich die Freunde da sind, warte ich schon an der Tür. Bereit für das neue Leben. Meinen Schwestern habe ich Tschüss gesagt, meinen Eltern nicht. Sie haben sich an mir vorbei aus dem Haus geschlichen. Und als sie schon im Auto sitzen, bin ich zu stolz, ihnen hinterher zu rennen. Meine Eltern halten mich für komplett durchgeknallt. Mit 16 ausziehen, das machen doch nur Junkies und Verlierer. Und ich schließe nicht aus, dass meine Mutter genau das befürchtet. Ich werde mein Abi vermasseln, das falsche Essen, dick werden und hässlich. Dieser absurde Traum, den ich mir in den Kopf gesetzt habe, wird platzen. Und am Ende sitze ich auf der Straße mit einer Heroinspritze in der Hand. Bei diesem Untergang wollen Sie bitteschön nicht auch noch zuschauen. In meiner Familie geht man nicht unter. Es gibt nur eine Richtung, nach oben. Wir sind Leistungsträger, so lautet das schöne deutsche Wort. Bis heute weigere ich mich, es zu benutzen, auch weil ich lange Zeit unsicher war, was es bedeutet. Wenn ich darüber nachdenke, wann ich zum ersten Mal eine Ahnung hatte, dass ich bald ausbrechen würde aus diesem Käfig, fällt mir ein anderer Samstag ein, ein paar Monate früher, im Januar. Ich stehe im Bad und übe, wie ich meinen Eltern die große Neuigkeit überbringen soll. Entschlossen, erwachsen, wie im Film. Ich muss euch etwas sagen. Dann gehe ich die Treppe runter, mein großer Auftritt. Und so sitzen wir uns auf den Sofas gegenüber, meine Eltern und ich, auf diesem braunen Leder, kurz nach unserer Ankunft in Deutschland gekauft. Ich muss euch etwas sagen. Mir wird schlecht. Bitte, sagt mein Vater. Meine Mutter sagt nichts. Ich will Sängerin werden. Schnell wie Pflaster abziehen. Was, sagt meine Mutter. Sie schreit es fast. Der Mund meines Vaters, der normalerweise so schmal ist wie ein Bleistift, verzieht sich zu einem Bleistiftstrich. Als würde er sich auf die Lippen beißen, als müsste er gleich platzen vor Lachen. Aber mein Vater platzt nicht. Er lächelt nur leicht und sagt einen Satz. Das schaffst du nie. Ich gehe in die 10. Klasse und leite die Musical-AG der Schule. In der Kirche singe ich sonntags die Soli im Chor. Der Leiter nickt anerkennend, wenn ich fertig bin. Du hast eine warme Stimmfarbe, sagt meine Gesangslehrerin, wenn ich nachmittags mit ihr 3 Klänge übe. Das schaffst du nie. Der Satz meines Vaters brennt sich tief ein. Sängerin, was soll das denn für ein Beruf sein? Klavierunterricht, der ist sinnvoll. Singen im Kirchenchor gehört irgendwie dazu. Aber Musik als Lebensinhalt? Wir haben uns doch nicht unser Leben lang abgestrampelt, damit du dein zukünftiges Leben damit verbringst, bis mittags zu schlafen. Das müssen Sie gar nicht sagen. Ich weiß auch so, was Sie denken. Schweigend geht meine Mutter in die Küche und mein Vater schließt sich im Arbeitszimmer ein. Ich renne die Treppen hoch und werfe mich heulend aufs Bett. Ich hasse sie, alle beide. Und ich hasse dieses Haus und dieses Zimmer, in dem ich nichts darf, noch nicht mal eine Kerze anzünden oder Räucherstäbchen. Schließlich könnte das Haus abbrennen. Die folgenden Monate fühlen sich an wie schockgefrostet. Ich gehe zur Schule, zum Gesangsunterricht. Zu Hause ist es, als hätte jemand auf Pause gedrückt. Es geht nicht vor und nicht zurück. Meine Eltern und ich, wir sagen uns nicht einmal mehr guten Morgen. Ich verschwinde im Bad, ziehe mir die Schuhe über und bin weg. Warum ziehst du nicht mit ein, fragt eine Freundin, die 3 Jahre älter ist und eine Wohnung sucht. Ja, warum nicht? Mein Vater droht immer mit irgendwelchen Konsequenzen. Wenn ich den Tisch nicht richtig abräume, wenn ich meinen Teller nicht leer esse, wenn ich zu spät nach Hause komme. Meist besteht die Konsequenz aus Schlägen auf den Hintern und Hausarrest, 1 bis 2 Wochen, je nach Schwere der Tat. Diesmal werde ich meine Konsequenz ziehen und gehen. Meine Eltern werden nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Sie werden nicht süffisant lächeln, sondern vor Entsetzen vom Sofa kippen. Vielleicht flehen sie mich sogar an zu bleiben. Ist dann nicht so. Mein Vater sagt, wenn ich so erwachsen sei, könne ich in Zukunft ja mein eigenes Geld verdienen. Von ihm bekäme ich nichts. Meine Mutter weint. Wie willst du denn so das Abitur schaffen? Du bist noch nicht mal in der Oberstufe. Ich weine nicht mehr. Jahrelang habe ich in meinem Zimmer auf dem Bett gelegen und darauf gewartet, dass diese elende Jugend vorbei ist. Nun werde ich alles anders machen und so viel besser. Heute weiß ich, dass dieser Ausbruch von zu Hause mehr war als die Rebellion eines Teenagers. Es war auch eine Absage an die Art, wie wir in Deutschland lebten. Wir Strebermigranten. Ein besseres Wort fällt mir nicht ein für das, was wir waren. Wir hatten uns hochgekämpft. Meine Mutter war in einem polnischen Dorf aufgewachsen, die erste in ihrer Familie, die Abitur machte. Mein Vater hatte sein halbes Leben lang nur ein Ziel gehabt: abhauen in den Westen. Sie schafften es. Und zusammen stiegen wir auf in diesem neuen Land. Meine Eltern arbeiteten als Ärzte, wir bauten ein Haus mit Garten. Wir fuhren erst einen Mazda, dann einen BMW und einen Chrysler, später nur noch Limousinen von Audi. Wir Kinder lernten Latein und Altgriechisch, Klavier und Ballett. Eine Assimilation im Zeitraffer. Wir sind die Wirklichkeit gewordene Fantasie eines rechtskonservativen Politikers, dem zufolge Einwanderer sich der neuen Gesellschaft anpassen müssen, die ihrerseits aber bleibt wie zuvor. Und wir sind nicht die Einzigen. Es gibt kein Volk, das zahlreicher nach Deutschland einwandert, als wir Polen es tun, seit Jahrzehnten schon. Nur als Migranten sieht man uns kaum. Jedenfalls diejenigen nicht, die in den 80er und 90er Jahren kamen. Und das sind mit Abstand die meisten. Wir sind unsichtbar. Wir sind quasi gar nicht mehr da, so gut gliedern wir uns ein. Wie Chamäleons haben wir gelernt, uns in der deutschen Gesellschaft zu verstecken. An jenem Tag im Mai hatte ich so gut wie vergessen, dass wir 12 Jahre zuvor aus Polen gekommen waren und dass dieser unbedingte Wille zum Erfolg, vor dem ich nun floh, auch mit unserer Einwanderergeschichte zu tun hatte. Woran ich dachte, als ich in der Einfahrt auf das kleine Umzugsauto wartete? Irgendwann werdet ihr das alles bereuen. Irgendwann, wenn ich erwachsen und berühmt bin, werdet ihr am Bühnenausgang auf mich warten. Ich werde herauskommen in Mantel und Schal, Konzertkleid noch drunter, Lidstrich, Hochsteckfrisur, Blumen im Arm. Ihr werdet mich ansehen, ihr werdet die Autogrammjäger sehen und am Ende werdet ihr um Vergebung bitten. Meine Eltern erinnern sich nicht wirklich an diesen Tag oder sie wollen es nicht. Damals erzählten sie Bekannten erst einige Zeit später, dass ihre älteste Tochter ausgezogen war. Die Sache passte auch einfach nicht zu unserer Erfolgsgeschichte. Es war, als hätte in uns ständig ein Motor gebrannt, immer kurz davor, heiß zu laufen. Wenn ich mit einer 2+ nach Hause kam, fragte meine Mutter, wo denn das Problem gewesen sei. Es herrschte ein permanenter Druck. Und so sehr ich auch strampelte, ich wurde ihn nicht los. Bedingungslose Liebe. Als ich diesen Ausdruck zum ersten Mal hörte, musste ich bitter auflachen. Geliebt werden, ohne dafür zu arbeiten, sich entspannen, ohne vorher etwas geleistet zu haben, das alles kannte ich nicht. Und oft genug ist es noch heute etwas, worauf ich mir keinen Anspruch zugestehe. Wann hat das alles angefangen? Am Ende des Tages, als die Umzugshelfer weg sind, liege ich auf demselben Bett, aber nun habe ich Dielenboden und eine zitronengelbe Wand. Meine Mitschüler haben Geld gesammelt und mir einen Kühlschrank gekauft. Ich schaue nun nicht mehr von einem weißen französischen Balkon auf den Garten, sondern durch ein undichtes Fenster auf einen Berliner Hinterhof. Im Grunde nicht auf den Hinterhof, sondern auf eine graue Wand. Denn das nächste Haus steht wenige Meter entfernt. Ich bin jetzt also arm. Ich finde es großartig. Ein paar Dinge habe ich mitgehen lassen. Musik vor allem. Die CDs der Deutschen Grammophon, die ich mir niemals selbst würde kaufen können. Mozarts Requiem, Wagners Tannhäuser. Und Fotos von früher. Fotos, auf denen mein Vater nicht streng guckt und meine Mutter nicht gestresst. Fotos, auf denen beide lächeln. Sie sind kleiner als die neuen, vergilbt oder in Schwarz-Weiß. Auf einem bin ich gerade ein Jahr alt geworden und trage meine ersten Schuhe. Mein Vater hockt neben mir, er trägt 10-Tage-Bart und eine blaue Trainingsjacke mit 2 Streifen. Seine Erich-Honecker-Brille steht ihm wesentlich besser als Erich Honecker. Er umarmt mich von hinten und lächelt. Er sieht sehr glücklich aus. Dieses Wir, das spüre ich, ist verloren gegangen. Warum lächelte mein Vater irgendwann nicht mehr und warum hatte meine Mutter immer öfter rote Augen? Fragen, die ich mir am Tag meines Auszugs nicht stelle. Den Kontakt zu meinen Eltern habe ich abgebrochen. Kurz darauf fange ich bei Burger King an. Ich muss nun Miete zahlen. Vielen Dank.
Liebe Emilia,
ja.
Ich habe dein Buch gelesen, gerade erst gestern. Und ich muss sagen, ich bin ja eben auch einer dieser Migranten, der genau zu dieser Zeit nach Deutschland kam, zu der Zeit, in der du auch hierher kamst. Und ich fand das immer sehr bemerkenswert, weil mir das eben auch aufgefallen ist, dass die polnischen Migranten die Integration geschafft haben, so zu eskalieren ins Negative, dass sie quasi sich noch deutscher als deutsch dargestellt haben und das halt sogar dazu geführt hat, dass viele Freunde, die ich kennengelernt habe, früher in der Grundschule, in der Oberschule, wo ich gedacht habe, Mensch, du kommst ja auch aus dem Land, aus dem ich komme und mit denen Polnisch sprechen wollte, weil ich bin tatsächlich bilingual aufgewachsen, die haben dann zu mir gesagt, nein, ich spreche kein Polnisch und ich möchte das auch nicht sprechen. Und das war bei dir tatsächlich auch so, da interessiert mich das natürlich brennend heiß, wie ist denn dein Polnisch jetzt aktuell?
Wesentlich besser. Ich habe es wieder neu gelernt oder ich habe zumindest einen Sprachkurs gemacht und lustigerweise war in dem Sprachkurs, das war so die höchste Stufe, irgendwie Konversation, da waren dann tatsächlich lauter so Leute, wie wir sie kennen, also Polen, die quasi als Kinder gekommen sind und dann versucht haben, mit Ach und Krach irgendwie die Sprache wieder neu zu lernen. Also da ist mir auch schon aufgefallen, dass ich nicht die Einzige bin.
Für viele, die das Buch natürlich noch nicht gelesen haben, ist es auch eine sehr interessante Frage des Warums. Also warum sind wir so vielzählig nach Deutschland gekommen und warum haben wir uns so negativ integriert, dass wir so gar nicht unsere Identität mit reingebracht haben in die kulturelle Gesellschaft, wie es zum Beispiel die Türken getan haben. Also es gibt, wie du auch eben schreibst, hier nicht an jeder Ecke Imbisse mit Pierogi und dieser polnische Abend, den wir jetzt hier feiern, den gab es so auch noch nicht in der Form vor 15, 20 Jahren. Warum ist das so?
Genau, also jetzt gibt es den polnischen Abend, weil sich jetzt schon so ein bisschen was ändert. Jetzt gibt es ja auch irgendwie coole Pierogi-Imbisse in Mitte und so. Ja, aber früher war das nicht so. Und ich glaube, es hat 2 Gründe. Zum einen muss man ja dazu sagen, die Polen, die kamen zumindest in den 80er, 90ern, das waren ja vor allem Aussiedler. Das heißt, sie bekamen ziemlich schnell einen deutschen Pass. Obwohl sie teilweise gar keine deutschen Wurzeln hatten oder kein Deutsch konnten. Und das, glaube ich, führt schon zu so einer komischen Diskrepanz, weil, also man stelle sich vor, wir würden jetzt irgendwie einen französischen Pass bekommen. Wir hätten dann auch so das Gefühl, wir müssen uns jetzt irgendwie wie Franzosen verhalten oder irgendwie ganz schnell Französisch lernen. Also ich glaube, dieses Papier, dem will man schon entsprechen, wenn man das dann hat. Wir bekamen das ja super schnell. Und zum anderen, glaube ich, ist es schon... Es ist nicht so richtig erklärbar, aber alle, mit denen ich auch gesprochen habe, die haben gesagt, wir haben uns geschämt.
Ja, aber die Frage ist natürlich auch, warum hat man sich geschämt? Wahrscheinlich, weil man aus einem System kam, das eben überhaupt nicht angenehm war oder mit dem man vielleicht nicht prallen konnte. Und man hat sich vielleicht für das System geschämt, vielleicht auch ein bisschen für die Armut, aus der man kam.
Genau, ja. Also ich glaube, man hat, das waren ja... Die meisten waren ja Wirtschaftsflüchtlinge, die wollten sozusagen etwas erreichen im neuen Land. Da war nicht das neue Land das Ziel, wie bei Kriegsflüchtlingen, die sagen, okay, jetzt sind wir angekommen, jetzt sind wir in Sicherheit, sondern das war der Startpunkt eines neuen Lebens. Und da, glaube ich, hatten viele nicht das Bedürfnis, zurückzuschauen oder das mitzunehmen, so woher sie kamen. Das war irgendwie nicht, das war schon eine Scham. Und ich glaube, dieses Armut-Ding, das muss man, kann man nicht so unter den Tisch fallen lassen. Wenn man aus so einem Land kommt und dann plötzlich im Kapitalismus ist, und damals waren das ja Riesenunterschiede, das hat sich ja heute so ein bisschen angeglichen, da wollte man sich nicht so zu erkennen geben.
Mhm, absolut. Wie ist es denn bei dir? Du hast ja jetzt eine kleine Tochter. Mich würde mal interessieren, wie gehst du damit um jetzt mit deiner Tochter? Also in deinem Buch sprichst du ja schon an, dass sie zweisprachig aufwächst und dass du versuchst, beide Kulturen mit einzubeziehen. Wie ist das praktisch für dich als Mutter, die ja nicht wirklich diese zweite Kultur mit auf den Weg bekommen hat und die ja jetzt das alles nachholen muss, auch im Polnischkurs und...
Also Weihnachten zum Beispiel haben wir ja polnisch gefeiert. Ne? Es gab so kleine Inseln, die wir uns erhalten hatten. Die sind ja noch da. Und sonst mit der Sprache, also ich versuche es einfach. Es ist irgendwie so ein bisschen so ein Angebot, was ich ihr mache oder was wir ihr machen. Und dann schauen wir weiter. Also ich glaube, das Problem ist ja, wenn irgendwo Zwang entsteht. Ne? Also sowohl der Zwang, jetzt kein Polnisch mehr sprechen zu dürfen und nur noch Deutsch, als auch der Zwang jetzt zu sagen,
absolut,
du gehst jetzt in den Polnischunterricht und ich prügel dir das jetzt ein. Das hoffe ich, werde ich auch nicht tun. Also wenn sie irgendwann sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben mit diesem blöden Polnisch, dann ist das
aber
auch
so. Aber
man
sollte eben die Auswahl haben und das ist das Wichtige.
Man sollte das selbst, finde ich, entscheiden und herausfinden,
und eben
was man
entscheiden
will.
Können und sich dessen bewusst sein, wo man eben herkommt. Und ich finde, dieses Buch zeigt das auf sehr liebevolle Art und Weise, was es mit einem machen kann, wenn man seine Identität so die ganze Zeit versucht zu verleugnen. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, Emilia Smiechowski mit Wir Strebermigranten, das ist vor einem Monat erschienen, ist jetzt überall erhältlich und ich bedanke mich sehr, sehr doll, dass du diesen Abend heute bereichert hast. Vielen lieben Dank.
Danke dir. Danke Ihnen.
Wir hören jetzt ein bisschen Musik und danach kommt die Band Tabu.